vielleicht gut im Gärtnern, sie sind gut im Kuchenbacken. Und warum sollten wir nicht auch diese Fähigkeiten austauschen? Und klar, jetzt kann man darüber streiten, ob man das eher gemeinschaftlichen Konsum nennt oder Sharing Society. Ich glaube, die Begrifflichkeit ist relativ sekundär.
Es gibt verschiedene Initiativen. Es gibt welche, die verfolgen keinen monetären Gedanken. Da geht es wirklich um das nachbarschaftliche Miteinander teilen und Ressourcen schonen.
Was wir da jetzt gerade beobachten, ist die Sharing Economy in Kinderschuhen. Wir sind ja ganz am Anfang, viele Unternehmen gründen sich gerade, probieren Dinge aus, was funktioniert nicht, und es ist einfach rasant gewachsen.
Die Sharing Economy verändert auf jeden Fall das Leben von vielen Leuten, denn man hat viel mehr Möglichkeiten, wie man reist, wie man wohnt, wie man sich Material ausleiht.
Teilen ist das neue Kaufen. Erfahrungen mit der Sharing Economy von Jochen Rack.
Eine junge Generation wächst auch damit auf, zu teilen, zu tauschen. Ist das aus dem Internet gewohnt und macht das auch im richtigen Leben. Wobei das Teilen ja natürlich nichts Neues ist. Also wir leben das immer schon. Es sind eigentlich uralte Wirtschaftspraktiken. Und eigentlich hat die Ökonomie mit Tauschen begonnen. Durch die neuen Medien ist es nur auf ein völlig anderes, neues Niveau gehoben worden.
Der Hauptgrund aber, warum ich irgendwie entschieden habe, mich dafür einzusetzen, war einfach, weil ich das sehr interessant fand in Bezug auf die ökologischen Auswirkungen, die das haben kann, weil man durch viele dieser Teilplattformen einfach Ressourcen viel effizienter nutzen kann und weniger benötigt.
Das Wort Konsum im Deutschen suggeriert immer so ein bisschen, dass etwas verbraucht wird, also aufgegessen wird. Aber es geht nicht immer ums Verbrauchen, also es geht hier auch um Tauschen. Sie können digitale Files tauschen, genauso wie Ihre alte Bohrmaschine, oder Sie können gemeinsam etwas benutzen, ein Auto mit Ihrem Nachbarn, eine Bierbank, und der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt.
Wer heutzutage auf Reisen geht, bucht immer öfter ein Privatzimmer über die Internetplattformen Airbnb, Nineflats oder Vimdoo. Wer ein Auto braucht und kein eigenes besitzt oder besitzen möchte, findet ein Carsharing-Angebot bei einem kommerziellen Betreiber wie Hertz, Sixt oder der BMW-Tochter DriveNow. Oder er leiht sich einen Wagen bei einer privaten Carsharing-Plattform wie Nachbarschaftsauto.de oder 24/7. Wem das klassische Taxi zu teuer ist, der lädt sich eine App auf sein Smartphone und findet, wenn alles gut geht, einen privaten Fahrer bei dem Anbieter Uber, von dem Kritiker sagen, er beute sein Personal aus und mache das Taxigeschäft kaputt. Dann gibt es Menschen, die ihre Bohrmaschine, Umzugskartons oder eine Kamera über eine Verleihplattform wie Leih dir was, Friends oder Use Twice unentgeltlich oder für eine kleine Gebühr an einen Nachbarn verleihen und dabei neue Bekanntschaften machen. Andere Enthusiasten der Sharing-Bewegung verschenken über eine Foodsharing-Plattform Lebensmittel, für die sie keine Verwendung mehr haben und die sonst weggeworfen würden.
Jeder Deutsche wirft jährlich durchschnittlich 80 Kilogramm Lebensmittel weg. 30% davon wandern sogar ungeöffnet in den Müll. Hier setzt Foodsharing mit Apps für Smartphones und PCs an, um diese Verschwendung einzudämmen.
Das alles sind Beispiele für die Bewegung der Sharing Economy. Es gibt eine unüberschaubare Vielzahl von Projekten. Kleine, lokale, nicht gewerbliche Initiativen, aber auch die großen kommerziell erfolgreichen, international operierenden Unternehmen, wie die Privatzimmervermittlung Airbnb oder den Fahrdienstvermittler Uber. Und es gibt Newcomer wie den Charity-Flohmarkt Swap Team, der aus verschenkten Gegenständen Spendengelder generiert. Ein klassisches Start-up, das für eine gemeinnützige Idee eine App erfunden hat und damit Geld verdienen will. Manche der neuen Start-ups werden vielleicht nie finanziell lukrativ sein, andere womöglich von einem großen Unternehmen aufgekauft und zu internationalem Erfolg geführt werden. Die Ökonomie des Teilens ist vielgestaltig und im Aufbruch, sagt David Weingartner, der für den Verein WeShare als sogenannter Sustainability Connector arbeitet.
Einerseits findet man Initiativen, die sehr wohl kommerziell sind, die sehr wohl investorfinanziert sind und dementsprechend vielleicht dem Kapitalismus auch gar nicht so fern. Aber es gibt auch das komplette Gegenteil, also Spektrum am anderen Ende, Graswurzelinitiativen, die sich geldfrei organisieren. Allein schon Tauschkreise, Geschenkkreise, was dann so aus der Schenkökonomie kommt, die einfach sagen, es gibt genug für alle und wir haben es gar nicht nötig, Dinge gegen Geld zu tauschen und bieten dann Dinge auf Online-Plattformen vielleicht sogar kostenlos an. Also das Feld ist sehr groß.
Wir sind Foodsharing, wir retten Lebensmittel. Also das fängt ganz klein an bei privaten Menschen, die in Urlaub fahren. Ich sage, ich habe noch 2 Tüten Milch im Kühlschrank, möchte die aber gerne weitergeben. Oder ich hatte eine Party, stelle ich einfach einen Essenskorb sozusagen online, schreibe kurz rein, was ich sozusagen übrig habe. Jemand kann sich darauf melden und das sozusagen bei mir abholen. Der nächste Schritt ist sozusagen Lebensmittel retten. Wir haben Kooperationen mit großen Supermärkten, teilweise Ketten, teilweise privat betriebene Läden. Wir haben auch Bäckereien, Metzgereien, also ganz verschiedene Sachen. Bioläden. Das sind alles so Punkte, wo wir es abholen. Wir verdienen absolut nichts damit und wir wollen die Welt ein kleines bisschen besser machen.
Auch gemeinsam macht Foodsharing Spaß. Nette Leute aus der Nachbarschaft kennenlernen, gemeinsam kochen, Reste verwerten oder Rezepte austauschen und nebenbei verantwortungsvoll mit Lebensmitteln umgehen. Ganz einfach mit Foodsharing.
Während Foodsharing, für das Celine Strauß aktiv ist, eine neue Initiative ist, gibt es das Münchner Hai, das Haus der Eigenarbeit, schon seit 1987. Es handelt sich um ein Bürgerzentrum mit professionell ausgestatteten Freizeitwerkstätten, das allen Bürgern offen steht.
Das Haus der Eigenarbeit wurde gegründet, einmal als Werkstätten, wo man selber was machen kann, also Schreinern, Metallwerkstatt, Polstern. Zum einen, dass die Leute Möglichkeiten haben, ihre Sachen selber zu reparieren. Es gibt also eine Holzwerkstatt, eine Metallwerkstatt, eine Polsterwerkstatt, eine Papierwerkstatt. Und der zweite Grund war eben, dass sie sich dann sozusagen auch wieder besser fühlen. Also wenn man wenig Geld hat und der Stuhl ist kaputt und man kann sich keinen neuen kaufen, dann ist es eigentlich besser, man kann den selber richten. Man hat erstens einen neuen Stuhl und man hat ein gutes Gefühl dabei. Sie können im Haus der Eigenarbeit schon immer die Maschinen auch ausleihen, aber die großen Maschinen, also Schweißgerät oder große Holzsäge, die sind natürlich stationär vor Ort. Wir machen zum Beispiel seit 3 Jahren sogenannte Repair-Cafés. Da können Sie Sonntagnachmittag kommen und können Ihren defekten Toaster bringen und dann wird der dort gerichtet und das ist dann gegen Spende. Also die Leute sharen ihre Zeit miteinander und reparieren sich gegenseitig die Sachen. Das wird immer mehr.
Verbunden sind solche Graswurzelprojekte durch den Gedanken der Nachbarschaftshilfe wie auch durch die Recycling-Idee. Dass man Fähigkeiten und Produkte teilt und tauscht, gab es zwar schon immer, aber es wurde in den letzten Jahren zu einer neuen gesellschaftlichen Bewegung. Der Begriff Sharing Economy liefert dafür den Oberbegriff. Ein Label, unter dem die unterschiedlichsten Unternehmungen zusammengefasst sind. Sharing Teilen ist ein neuer gesellschaftlicher Trend und eine ökonomische Praxis, die von den Medien aufmerksam beobachtet und zustimmend bis extrem kritisch kommentiert wird. Sharing Economy war das Motto der CeBIT 2013 und die Vordenker und Propagandisten der Bewegung streiten darüber, ob die neuen Wirtschaftspraktiken eine Überwindung des Kapitalismus oder nur seine Steigerung bedeuten. Im Deutschen spricht man auch von der Ökonomie oder Gesellschaft des Teilens. Und es sind noch eine ganze Reihe anderer Begriffe im Umlauf, sagt Michael Kuhnt, Konsumforscher und Direktor des Wuppertaler Collaborating Center on Sustainable Consumption and Production.
Wenn es einen neuen Trend gibt, gibt es in der Regel viele Begrifflichkeiten. Co-Konsum, Wir-Konsum, gemeinschaftlicher Konsum. Ich glaube, sie decken eigentlich alle das gleiche Phänomen ab, dass es neue Transaktionsmechanismen gibt, weil es das Internet dazwischen gibt.
Sharing Economy ist gleichzeitig eine Wir-Ökonomie. Es kommt ganz wesentlich auf diesen Faktor des Gemeinsamen an,
sagt Nora Stampfel, die in Berlin das Büro für Zukunftsfragen ins Leben gerufen hat, das sich intensiv mit der Ökonomie des Teilens beschäftigt.
Konsumieren in der Sharing-Ökonomie bedeutet nicht nur mehr ich, sondern es geht immer um Austausch mit anderen. Wenn ich etwa auf Airbnb mir eine Schlafgelegenheit suche, dann geht es nicht nur darum, dass ich ein Bett zum Übernachten finde. Das könnte ich einfacher, bequemer in jedem Hotel haben. Es geht auch darum, dass ich mit anderen in Austausch trete, dass ich Lokalkolorit mitbekomme, dass ich Anschluss an andere an einem fremden Ort bekomme. Deswegen Wir-Ökonomie, weil dieses Element des Wir der Gemeinschaft einfach ein sehr wichtiges Definitionselement der Sharing-Ökonomie auch ist. Dieser Begriff drückt das ja auch sehr gut aus, dass es einfach um gemeinschaftlich Konsumieren geht. Ursprünglich stammt der Trend aus den USA und da wurde der Begriff Collaborative Consumption gewählt, was ja dann das englische Pendant zu Co-Konsum ist. Und diese Begriffe stehen eben dafür, dass es immer um etwas Gemeinschaftliches geht.
Also das Prinzip ist ganz alt. Meine Großeltern haben sicherlich auch schon in der Nachbarschaft getauscht und geteilt. Aber dass man darüber nachdenkt als Konsument, brauche ich den ganzen Besitz, der bei mir im Keller schlummert und kann ich nicht auch andere daran teilhaben lassen und damit vielleicht sogar noch Geld verdienen? Diese Bewegung ist neu.
It's more fun to share with everyone. It's always more fun to share with everyone.
Zwar gibt es eine Wir-Ökonomie, seit Menschen miteinander leben und arbeiten, ihre Erneuerung aber resultiert aus den kommunikationstechnischen Möglichkeiten des Internet, das heute Menschen weltweit verbindet und zusammenbringt.
Das Ganze ist sicher getrieben durchs Internet. Menschen sind gewohnt, virtuell zu teilen. Das ist ja auch recht einfach. Man muss nicht wirklich was weggeben, wenn man eine Musikdatei teilt. Und so hat sich dieses Verhalten eben dann auch in der echten Welt fortgesetzt. Eine junge Generation wächst auch damit auf, zu teilen, zu tauschen und ja, ist das aus dem Internet gewohnt und macht das auch im richtigen Leben. Im Internet ist es so, dass eigentlich jede Nischennachfrage auf irgendein Angebot trifft. Das ist im echten Leben eben schwieriger zu finden.
Neu sind weder die Carsharing-Idee noch die Mitfahr- und Mitwohnzentralen. Charity-Flohmärkte und Verleihfirmen gab es immer schon. Es gab Pensionszimmer und Ferienwohnungen. Aber das Netz hat neue Märkte und Möglichkeiten geschaffen, indem es die Angebote global sichtbar, verfügbar und über Apps abrufbar macht.
In den letzten 2, 3, 4 Jahren ist die Sharing Economy ziemlich gewachsen und das hat vor allen Dingen was damit zu tun, dass es schon vorher ja eigentlich die ganzen Smartphone-Anwendungen gibt. Das heißt, heute ist Tauschen und Teilen nicht mehr nur auf dem Flohmarkt irgendwo in der Stadt möglich, sondern auch virtuell jederzeit und auch praktisch damit ja auch auf der ganzen Welt. Im Grunde genommen ist es die Möglichkeit, im Internet, auf dem Smartphone jederzeit darauf zugreifen zu können, was haben andere Leute in ihrem Besitz und was wollen sie natürlich auch tauschen und teilen.
Ja, auch von WeShare herzliches Willkommen auf der European Sharing Fair. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu einem reichhaltigen Programm, das wir heute hier haben. Ja, auch vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. Kollaboration ist ja eins unserer großen Themen, mit dem wir uns beschäftigen. Von daher freue ich mich, dass wir das alles so gut hingekriegt haben bislang.
Eine Organisation, die die Sharing Economy fördert und weltweit vernetzt, ist der französische Verein We Share mit dem französisch-englischen Doppelsinn. Wir teilen und ja, teilen. Es sind vor allem die Angehörigen einer jüngeren Generation, die manche die Millennials nennen. Leute, die zwischen 1980 und 2000 geboren und mit dem Internet aufgewachsen sind. Die heute vielleicht gerade ihr Studium abgeschlossen haben und erste Berufserfahrungen sammeln, die sich für die Sharing Economy besonders interessieren. Auf einer von WeShare in München im Winter 2014 organisierten Messe präsentierten sich Startups wie der französische Mitfahrdienst BlaBlaCar, der Münchner Charity-Flohmarkt Swap Team und das 2013 gegründete Serviceportal Mila, das an den Standorten Zürich und Berlin 40 Leute beschäftigt. Anastasia Albert ist bei Mila für Kommunikation zuständig.
Wir sind ein Marktplatz für geprüfte Services. Also sprich, bei uns kann man eigentlich alles buchen, von Wohnungsreinigung über IT-Support, über Lifestyle-Geschichten wie Massagen. Also wir sind sowohl ein Peer-to-Peer-Marktplatz, also sprich, wir haben Privatpersonen, die was anbieten oder Selbstständige, als auch ja, Kleinstfirmen, lokale Kleinunternehmer. Wir haben ja zum Beispiel hier auch eine Kooperation aktuell mit Vodafone. Da können sich Vodafone-Kunden anmelden bei Mila und technischen Support anbieten in ihrer Nachbarschaft. Also Sharing ist ja das Teilen von Produkten oder Dienstleistungen. Also man kann auch quasi seine Zeit teilen. In dem Fall bei Mila ist es so, dass die Menschen, die bei uns sind, ihre Zeit und ihr Talent teilen. Und das kann man sich so ein bisschen wie Nachbarschaftshilfe vorstellen. Allerdings verdienen die Leute auch Geld dabei. Also man kann sich dann eben nebenbei vielleicht irgendwie den Garten von seinem Nachbar pflegen, ja? Oder man geht einkaufen für jemanden. Das sind teilweise Studenten, die eben irgendwie so einen kleinen Minijob nebenbei machen. Oder es sind auch ältere Leute, die halt in Pension sind und einfach gerne noch aktiv sind. Aber es sind eben auch Kleinunternehmer, die einfach Kunden online suchen müssen.
Das Start-up-Unternehmen Mila ist ein Beispiel, wie Dienstleistungen, die bisher durch Kleinanzeigen in Second-Hand-Zeitungen und Wochenblättern vermittelt wurden, durch die Aufbereitung auf Internetplattformen eine neue Qualität und Verbreitung erfahren. Die neue Qualität entsteht dadurch, dass jeder Anbieter ein Persönlichkeitsprofil ins Netz stellt und die Kunden die in Anspruch genommenen Dienstleistungen bewerten. So wird die wichtigste Ressource der Sharing Economy aufgebaut: Vertrauen. Schwarzarbeit und Scheinselbstständigkeit haben bei Mila keinen Platz, denn die Teilnehmer müssen Steuern und Sozialabgaben zahlen. Mila selbst nimmt 8% Provision für eine Vermittlungsleistung. Ein typisches Unternehmen der Sharing Economy. Aber bedeuten solche Beispiele auch, dass wir auf dem Weg in eine neue Konsumkultur sind? Das war die Frage, die das Center for Sustainability Management der Universität Lüneburg in einer Studie vom Dezember 2012 untersuchte. Der Soziologe Heiko Grunenberg ist einer der Autoren der Studie.
Ich glaube, dass sich beobachten lässt, dass ähnlich wie bei dem Phänomen des neuen Marktes in den 90er Jahren jeder auf einmal gerne dabei sein möchte, wenn etwas Neues passiert. Alle schauen gespannt hin, marktwirtschaftliche Akteure schauen genau hin, wollen auf jeden Fall nichts verpassen, wollen dabei sein, wenn etwas passiert. Dann kann sich zumindest hinterher keiner mehr den Vorwurf machen lassen, dass er es nicht versucht hätte, dabei zu sein, wenn etwas passiert wäre. Ich glaube, der Hype wird nicht anhalten als massiv riesiges Thema, aber die Sache an sich, die wird nicht verschwinden, egal wie darüber gesprochen wird. Die Tendenz, dass getauscht werden soll und dass Dinge gemeinsam konsumiert werden, die ist leicht ansteigend.
Da in der Diskussion um die Sharing Economy viele Meinungen im Raum stehen, denen es oft an einer empirischen Begründung mangelt, ist es gut, sich die Daten und Zahlen anzuschauen, die die Forscher der Lüneburger Universität durch eine repräsentative Bevölkerungsumfrage erhoben haben.
Die Ergebnisse zeigen, dass kollaborativer Konsum kein Nischenthema mehr ist und dass davon auszugehen ist, dass sich die Ökonomie des Teilens weiterentwickeln wird, da insbesondere signifikante Teile der jüngeren Generation von 14 bis 39 ihre Konsumgewohnheiten offenbar um die in dieser Studie untersuchten Konsumformen erweitert haben.
Aber inwiefern kann man eigentlich von Sharing, einem Idealismus des Teilens, reden, wenn es am Ende auch nur um Geld geht, wenn Waren und Dienstleistungen verkauft werden, wie in jeder anderen ökonomischen Transaktion auch? Es ist diese Frage, an der sich die Teilnehmer der Sharing Economy in verschiedene Fraktionen teilen. Das zeigt eine Studie von Michael Kuhnt vom Wuppertaler Collaborating Center on Sustainable Consumption and Production aus dem Jahr 2014.
Wir haben gerade dazu eine Studie fürs Weltwirtschaftsforum in Davos und gefragt, warum nehmen Sie eigentlich teil an der Sharing Economy? Und ein Teil, so ein Drittel ungefähr, sind tatsächlich Leute, die sich bewusst damit auch auseinandersetzen und sagen, naja, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir eigentlich alles haben, wo es vielleicht aber, wenn wir uns die Weltbevölkerung angucken, irgendwann zu Knappheiten kommt. Vielleicht brauchen wir auch ein neues Wirtschaftsmodell, müssen Sachen anders denken. Ein weiteres Drittel beschäftigt sich gar nicht mit der Fragestellung. Die haben also keine dieser Überlegungen, sondern sehen es tatsächlich als eine wirtschaftliche Transaktion, sehen es einfach als eine Möglichkeit, auch Geld zu verdienen. Und so ein Drittel ist tatsächlich eher sehr technikaffin. Also die sind im Internet sowieso unterwegs und nutzen das als eine weitere Plattform von den Plattformen, die sie eh täglich vielleicht nutzen. Und so ist es eigentlich ein schönes, breites Bild der Gesellschaft, dass man eigentlich fast alle, nennen wir sie mal, Konsumtypen auch dann in der Sharing Economy wiederfindet.
Der Begriff des breiten Bildes ist festzuhalten, denn vor allem die Kritiker der Sharing Economy neigen zu Simplifizierungen und scheren alles über einen Kamm. Wer über die Ökonomie des Teilens spricht, sollte aber nicht nur auf die bekannten Unternehmen wie Airbnb oder Uber schauen, sondern auf die Vielfalt kleinerer Unternehmen.
It's always more fun to share with everyone.
Wir sind von der Firma Kleiderkreisel. Kleiderkreisel ist eine Plattform für Mode und Accessoires, die man dort verschenken, verkaufen und tauschen kann. Eigentlich ist es ziemlich einfach. Also man meldet sich dort an, registriert sich auf der Seite. Man kann das mit Facebook machen, man kann das aber auch so machen und bekommt dann einen virtuellen Kleiderschrank. Und dort können quasi andere Mitglieder die Kleidung sehen, die man dort hochlädt. Und kann diese Kleidung dann verkaufen, tauschen und verschenken. Also im Grunde genommen gibt man dann auch einen Festpreis an von der Kleidung, was man eben dafür haben will. So funktioniert Kleiderkreisel.
Also wir haben ein Forum und auch einen Blog, auf dem die Mitglieder sehr aktiv sind und sich über alle möglichen Themen austauschen.
Wir haben mittlerweile 1,5 Millionen aktive Nutzer auf der Seite und uns ist vor allem wichtig, dass wir dann eben auch viel im Support tun, also viel für unsere Mitglieder tun, damit die sich dann eben auch wohlfühlen und die Transaktionen alle ordnungsgemäß, sage ich jetzt mal, verlaufen. Dafür sind wir da. Aber die Transaktionen an sich machen die Mitglieder unter sich selbst aus. Wir sind ja quasi schon sehr erfolgreich, kann man sagen. Wir sind ja quasi global auch schon tätig. In anderen Ländern läuft das unter dem Namen Vinted. Geführt wird diese Firma aus Litauen. Also die ganzen Systemadministratoren sitzen dort, die Website eben machen. Und die einzigen Einnahmen, die alle Länder haben, sind eben durch Werbung.
Die Sharing Economy hat eine Welle der Selbstständigkeit ausgelöst. Viele können mitmachen, manche finden so auch aus der Arbeitslosigkeit heraus. Andere generieren ein Zusatzeinkommen, was im Zeitalter stagnierender Reallöhne und einer immer weiter sich öffnenden Schere zwischen Armen und Reichen nicht gering zu schätzen ist. Materielle Interessen sind das eine. Das andere, was die Sharing Economy inspiriert, sagt der Konsumforscher Michael Kuhnt, ist ein gesellschaftlicher Wertewandel.
Was sich geändert hat an dem ganzen Bild, ist, wenn wir uns jüngere Leute angucken, Jugendstudien reinschauen, dass wir merken, dieser Besitz ist nicht mehr ganz so wichtig von einigen Produkten, wie zum Beispiel das Auto, weil man einfach noch mobiler sein möchte. Und sie sind ja mobiler, wenn sie weltweiten Zugang hätten zu Carsharing, als wenn sie an einem Ort praktisch gebunden sind an ihr Auto, was sie vielleicht nicht von Europa nach Asien mittransferieren können. Insofern ist das Haben anders zu definieren. Haben meint vielleicht mehr und mehr den Zugang zu haben zu einem Produkt, denn den eigenen Besitz.
Du kennst das. Du sitzt alleine im Auto und fährst. Das ist teuer, nicht gerade gut für die Umwelt und noch dazu total langweilig. Alex hat eine andere Art zu reisen gewählt. Mit BlaBlaCar. Das macht viel mehr Spaß, ist umweltfreundlich und obendrauf beteiligen sich die Mitfahrer an den Spritkosten.
Bei dem amerikanischen Soziologen Jeremy Rifkin heißt das Zauberwort Access, Zugang statt Eigentum. Vor allem beim Auto, dem Mobilitäts- und Konsumfetisch par excellence, zeigt sich ein Wandel der gesellschaftlichen Bedürfnisse, meint der Trendforscher Peter Wippermann.
Heute und in der Vergangenheit war es so, dass Mobilität und individuell zu bestimmen, wann man diese Mobilität in Anspruch nehmen kann, mit Freiheit gleichgesetzt worden ist. Also wer ein eigenes Auto hatte, war sozusagen ein freier Mensch. In Zukunft ist es aber so, dass Kommunikation viel wichtiger wird als Mobilität. Man kann es daran sehen, dass wir mittlerweile 100 Millionen angemeldete mobile Telefone haben, obwohl wir nur 82 Millionen Einwohner haben. Mobilität und Kommunikation stehen aber in einem engen Verhältnis, weil die neuen Mobilitätskonzepte über Kommunikation sich organisieren werden. Ich meine damit Projekte wie Car2Go oder andere Sharing-Projekte, wo man praktisch ein Auto in Anspruch nimmt, es fährt, es irgendwo stehen lässt, gleichzeitig weiß das Internet oder die Software, die man auf dem Mobiltelefon hat, auf dem Smartphone hat, wo das nächste Auto für mich zur Verfügung steht. Und insofern verbindet sich sozusagen Mobilität und Kommunikation.
Duplicating memories. It was
Dass viele Aktivisten der Sharing Economy an Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung interessiert sind, ist nichts Neues. Die Suche nach Alternativen zum herrschenden Profit- und Konsummodell stammt aus der Ökologiebewegung der 80er Jahre. Aber im Zeichen der Finanzkrise und der wachsenden Skepsis am kapitalistischen Gesellschaftsmodell wurde sie wieder populär. Die studierte Ökonomin Francesca Pick ist bei WeShare für die Organisation von Messen zuständig und gehört zu den vielen idealistisch inspirierten Aktivisten der Ökonomie des Teilens.
Unserer Meinung nach sind die Kerngedanken, dass es darum geht, einfach eine nachhaltigere Wirtschaft und Gesellschaft zu schaffen, also die mehr auf die Umwelt und auf die sozialen Aspekte auch Rücksicht nimmt. Das heißt, dass Profitmaximierung nicht das erste Ziel sein sollte und darum einfach dieser Respekt für die Natur und so weiter da wirklich mitgedacht werden sollte. Und ich glaube, also der Hauptkerngedanke, der wirklich wichtig ist für das Konzept der kollaborativen Wirtschaft, ist sozusagen, wie wird Wertschöpfung verteilt? Also wer produziert etwas, wer macht etwas, was Wert schöpft und wer bekommt dann den Vorteil daraus, den Benefit? Weil in vielen momentanen Systemen, die wir haben, ist es eben nicht sehr gleichmäßig verteilt. Da hat man natürlich die Shareholder, die Aktionäre oder die Unternehmer, denen das gehört, die natürlich einfach sehr, sehr viel profitieren von dem gesamten Unternehmen, also so wie jetzt bei Airbnb zum Beispiel. Und die Leute, die die ganze Arbeit leisten, die ihre Zimmer online stellen, die eigentlich den Service anbieten, die bekommen nicht so viel Wertschöpfung. Und darum ist eigentlich einer der Hauptmodelle, die wir uns angucken oder wo wir versuchen, wirklich ein bisschen mehr Ressourcen zu investieren, ist mehr genossenschaftliche Modelle zu entwickeln, weil da einfach wirklich so eine klarere Machtverteilung vorhanden ist. Also es ist wirklich gleichmäßiger und jeder, der wirklich auch das Gut produziert oder das, was auf der Plattform angeboten wird, auch mit besitzt.
Kritik am Kapitalismus, an Profitprinzipien, der Wachstumsgesellschaft und dem Konsumismus sind wesentliche Antriebe der Sharing Economy. Manche träumen davon, dass der Konsumismus durch einen Peer-to-Peer-Konsum und das Modell des Homo economicus durch das des Homo collaborans abgelöst werde. So wird die traditionelle Konsumkritik erneuert, wie sie in den 80er Jahren zum Beispiel durch das Buch von Erich Fromm, Haben oder Sein, populär geworden ist. Vielleicht ist es dabei kein Zufall, dass die Sharing Economy mitten in einer kapitalistischen Krise aufkam.
Sicherlich wachsen diese Sachen auch in Ländern, die vielleicht ökonomisch nicht so gut aufgestellt sind, siehe zum Beispiel Griechenland, im Moment schneller als in anderen Ländern. Das heißt, gerade auch die, die vielleicht nicht das Einkommen haben, sich ein Produkt zu kaufen, aber vielleicht ein Produkt zu leihen, sei es auch nur ein Auto aus der Nachbarschaft, was vielleicht noch günstiger ist als das Auto beim Leihwagenvermieter, die steigen sicherlich auch ein in solche Sharing Economy Möglichkeiten und Angebote.
Es sind ökonomische Umstände wie auch ein gesellschaftlicher Zeitgeist, die die Ökonomie des Teilens tragen. Durch die Rezession erzwungene Sparsamkeit verbindet sich mit den ideellen Motiven einer Kapitalismuskritik, die auf eine Postwachstumsökonomie zielt und eine neue Sehnsucht nach Gemeinschaft formuliert.
Das ist sicherlich so ein weiterer Aspekt, dass man ja auf der einen Seite vielleicht, wenn man aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten auf das Thema drauf guckt, Ressourcen schonen möchte, aber gleichzeitig vielleicht auch verstärkt soziale Interaktion. Und das bietet ja eine Sharing Economy auch, dass sie vielleicht über ein Produkt zum ersten Mal ihre Nachbarn kennenlernen.
Eine Vordenkerin der Sharing-Bewegung, Rachel Botsman, hat in ihrem Buch »What's mine is yours« einen kulturellen Umbruch hin zu Wir-Werten diagnostiziert. In dieser gesuchten Welt erneuerter sozialer Beziehungen spielt Vertrauen eine ganz wesentliche Rolle. Ein System von Nutzerprofilen und Bewertungen ermöglicht es, dieses Vertrauen zu stiften.
Die Menschen sind ja auch skeptisch, die sind zwar daran gewöhnt, dass sie Schuhe online bestellen, aber nicht daran gewöhnt, dass sie zum Beispiel eine Wohnungsreinigung online kaufen. Das heißt, man muss da Vertrauen schaffen online und das machen wir, indem wir eben persönliches Profil haben von den Dienstleistern. Die stellen sich da vor, die haben teilweise auch ein kleines Video, Fotos, eine Beschreibung, sodass quasi der Kunde auch sieht, wer kommt da eigentlich zu mir, um jetzt meine IKEA-Möbel aufzubauen, meine Wohnung zu reinigen oder eben irgendwas zu reparieren. Wir haben Bewertungen, was ganz wichtig ist. Also man bewertet den Dienstleister und der Dienstleister bewertet auch den Kunden.
Auch wenn es bei den meisten Anbietern auf dem Markt der Sharing Economy darum geht, Geld zu verdienen, wird als sozialer Mehrwert auch menschliche Begegnung produziert. So ist die Wir-Ökonomie auch eine Bewegung für einen Kapitalismus mit menschlichem Antlitz. Gegen die Entfremdung anonymer Marktteilnehmer und der Krise des Sozialen verspricht die Sharing Economy, Menschen wieder in persönliche Beziehungen zu verwickeln. Das ist die Botschaft nicht nur der weltweiten Zimmervermietung Airbnb, sondern auch all der lokalen Initiativen, die zum Beispiel Essen verschenken oder zum gemeinsamen Essen einladen, der Nachbarschaftsplattformen wie Friends oder Wir.de, Teilen und Tauschen in der Nachbarschaft, und des französischen Mitfahrdienstes BlaBlaCar, der die Sehnsucht nach menschlicher Kommunikation schon im Namen trägt. Teilen ist das neue Kaufen, sagt Nora Stampfel vom Berliner Büro für Zukunftsfragen.
Es geht beim Konsumieren nicht mehr nur um Eigentum, um Dinge haben, um Dinge anhäufen, sondern es gibt mehr und mehr Leute, die einfach erkennen, dass in diesem Anhäufen an Dingen das nicht nur Lust verschafft, dass das auch ein Klotz am Bein ist. Und dass eben das Teilen, das Tauschen, das gemeinschaftliche Besitzen, das gemeinschaftliche Konsumieren genau die gleichen Bedürfnisse stillt, wie das Eigentum tut. Und man hat dadurch eben auf der einen Seite notgedrungen den Austausch mit anderen, weil Teilen bedeutet natürlich, dass man mit Menschen in Kontakt treten muss. Das ist aber gleichzeitig auch ein Mehrwert, weil man sozialen Austausch dabei hat, man macht mal neue Erfahrungen, man lernt Leute kennen. Man hat eben dieses soziale Element noch beim Konsumieren dabei. Und das schätzen sehr viele Leute immer mehr. Und das wird, glaube ich, schon vorangetrieben, vor allem von jüngeren Leuten.
Vieles an der Sharing Economy ist alter Wein in neuen Schläuchen. Der alte Wein, das sind ökologisches Denken, Widerstand gegen die Entfremdung, Traum von einem erneuerten sozialen Leben, Sehnsucht nach Gemeinschaft, Kritik am Konsumismus und der materialistischen Kultur, Bewusstsein für die Grenzen des Wachstums, Suche nach alternativen Lebensentwürfen und einer humaneren, einer Postwachstumsökonomie. Die neuen Schläuche? Das ist die digitale Welt, das Internet mit seinen Möglichkeiten der globalen Vernetzung, das ist die Welt der Apps und der sozialen Netzwerke. Der amerikanische Soziologe Jeremy Rifkin meint sogar, dass es einen großen Paradigmenwechsel gebe, der vom Marktkapitalismus zu den sogenannten kollaborativen Commons führe und damit zu einer Überwindung des Kapitalismus.
Ich glaube, dass wir derzeit den Anbruch eines neuen Wirtschaftssystems erleben, das ich das kollaborative Gemeingut nenne. Das kollaborative Gemeingut floriert Seite an Seite mit dem kapitalistischen Markt. Die feudale Wirtschaft war eine Nutzwirtschaft, die kapitalistische Wirtschaft war eine Tauschwirtschaft. Das kollaborative Gemeingut ist eine Wirtschaft des Teilens. Das Spannende daran ist der Auslöser, dass wir nämlich an einem Punkt gelangt sind, an dem wir die Dinge zu praktisch null Grenzkosten produzieren können. Was wir erleben, ist die Folge eines Paradoxons, das in das kapitalistische System quasi eingebaut ist. Auf der Suche nach immer neuen Technologien, welche die Produktion effizienter gestalten und die Grenzkosten jeder Produktionseinheit senken, haben die kapitalistischen Unternehmen eine neue Wirtschaftsform geschaffen. Wir haben jetzt Technologien, die es ermöglichen, viele Produkte praktisch kostenlos zur Verfügung zu stellen. Darin liegt eine gigantische Ironie. Der Kapitalismus hat triumphiert, indem er sich selbst verzichtbar macht.
Jeremy Rifkins Diagnose hat viele Einwände auf sich gezogen. Die sogenannte Null-Grenzkosten-Gesellschaft ist mehr Wunschdenken als ökonomische Realität.
Wir haben ja nach wie vor den Fall, dass Güter angeschafft werden müssen, um etwas zu teilen. Vorher muss es irgendjemandem gehören, vorher muss es irgendjemand produzieren, irgendjemand muss es kaufen und daran Eigentum erwerben und erst dann können sie ja teilen. Und daher wird der Kapitalismus alter Prägung, wenn man das so nennen möchte, auch nicht verschwinden. Also Eigentum wird es immer geben, ohne Eigentum kann man auch nicht teilen. Daher, Sharing Economy hat, glaube ich, schon eine Zukunft, aber wird einfach neben dem Alten stehen, was wir kennen.
Auch der Berliner Soziologe Harald Welzer ist skeptisch gegenüber Rifkins Großutopie.
Mir leuchtet die Analyse nicht ein. dass durch die Share Economy der Kapitalismus überwunden worden wäre oder werden könnte. Es ist ja das Gegenteil zu verzeichnen, was wir an Beispielen wie Uber, Airbnb und viele andere Portale sehen können, ist es ja das, was freiwillige soziale Organisation ist und immer gewesen ist, nämlich Dinge zu teilen, sich zusammenzutun, um etwas gemeinsam zu nutzen und sowas, jetzt zum Gegenstand monetarisierten Handelns wird. Das heißt, das, was eigentlich Sharing ist, wird Economy. Und das ist ja der große Witz. Das ist ja nicht eine Abschaffung des Kapitalismus, das ist eine Feier des Kapitalismus. Man könnte sogar sagen, das, was bislang Neoliberalisierung von Arbeit und Wirtschaft gewesen ist, dehnt sich jetzt aus auf die Residuen der privaten Beziehungen. Und insofern ist Jeremy Rifkins Analyse aus meiner Sicht vollkommen grundfalsch.
In der letzten Zeit ist die Kritik an der Sharing Economy sehr laut geworden. Betrachtet man das Spektrum an alternativen, kapitalismuskritischen Ideen, die hinter der Sharing Economy stehen, ist das ebenso erstaunlich wie paradox. Auf der von Welser skizzierten Argumentationslinie wird die Ökonomie des Teilens geradezu als Exzess der kapitalistischen Logik denunziert. So schreibt der in Berlin lehrende Philosoph Byung-Chul Han:
Die Sharing Economy führt letzten Endes zu einer Totalkommerzialisierung des Lebens. Airbnb, der Community-Marktplatz, der jedes Zuhause in ein Hotel verwandelt, ökonomisiert sogar die Gastfreundschaft. Die Ideologie der Community oder der kollaborativen Commons führt zur Totalkapitalisierung der Gemeinschaft. Es ist keine zweckfreie Freundlichkeit mehr möglich. Auch mitten in der kollaborativen Ökonomie herrscht die harte Logik des Kapitalismus.
Das klingt nicht nur nach den pessimistischen Reflexionen aus dem beschädigten Leben, die einst Theodor W. Adorno in seinen Minima Moralia ausbreitete, sondern auch nach der berühmten These von der Kolonisierung der Lebenswelt, die der Philosoph Jürgen Habermas in die Welt gesetzt hat. Demnach werden Bereiche des Lebens, die bisher angeblich nicht ökonomisch bestimmt waren, durch die Mechanismen der kapitalistischen Wirtschaft quasi feindlich übernommen und Privates Profitmaßstäben unterworfen. Genauso argumentiert Harald Welzer.
Das, was eingangs als euphorische Betrachtung dieser neuen Kultur des Teilens sich gezeigt hat, hat sich ja eben genau durch diese Übernahme, durch eben die Internetindustrie, als vollkommener Trugschluss erwiesen. Und es ist ja auch insofern hochdramatisch, weil hier ja im Grunde genommen das, was bislang entgeltfreie Austauschbeziehungen gewesen sind, sich unmittelbar ökonomisieren. Bei Airbnb ist es ja ganz deutlich daran zu sehen, dass beispielsweise früher vollkommen normal gewesen ist, dass eine studentische WG jemanden aus Brasilien, aus China, was auch immer, bei sich schlafen lässt, mit der stillschweigenden Voraussetzung, wenn ich selber dann in Brasilien oder China oder Kanada oder wo auch immer ist, ist es sozusagen eine kommunitäre Angelegenheit, dass man das macht. Darüber hat auch nie jemand gesprochen. Das ist völlig normal und das ist auch keine 1:1 Austauschbeziehung. In dem Augenblick, wo es Airbnb gibt, überlegt sich jede studentische Wohngemeinschaft, dass das Bett, was sie kostenlos zur Verfügung stellt, eines ist, was bei Airbnb nicht gegen Geld vermietet werden kann. Insofern greift es unmittelbar in bestehende Sozialbeziehungen ein. Und das Beispiel kann man ja beliebig ausdehnen. Und insofern ist es, glaube ich, tatsächlich so, dass die letzten Reste autonom funktionierender Sozialität durch diese Unternehmen tatsächlich feindlich übernommen werden.
Welser formuliert freilich eine romantische Vorstellung, die in keiner Weise der gesellschaftlichen Wirklichkeit entspricht. Lebensweltliche Zusammenhänge sind längst ökonomisiert und aus dem privaten Bereich ausgelagert worden. Zum Beispiel haben wir uns daran gewöhnt, dass wir alte Menschen nicht mehr zu Hause in der Familie versorgen und pflegen, sondern dass das von Altenheimen erledigt wird, deren Betreiber damit Geld verdienen. Wir haben nichts dagegen, die Betreuung unserer Kinder pädagogischen Fachkräften in Kindergärten und Kinderkrippen zu übertragen. Und niemand regt sich darüber auf, dass die privaten Anbieter solcher Leistungen damit auch Profit machen. Niemand würde in diesen Zusammenhängen das Totschlagargument von der Ökonomisierung unserer Sozialbeziehungen ins Feld führen. Interessanterweise aber erwartet man von Zimmervermietern, dass sie Gastfreundschaft nach dem Modell von Couchsurfing oder Hospitality Club völlig kostenlos anbieten und stört sich nicht daran, dass Hotels und Pensionen mit der Ökonomie der Gastfreundschaft ihre Gewinne machen. Der Ökonom Heiko Grunenberg empfiehlt, die Phänomene der Sharing Economy genau auseinanderzuhalten.
Man muss sich immer fragen, ob wirklich was Neues entsteht oder bereits Bestehendes kolonialisiert wird. Also muss man sich fragen, gab es vor 30 Jahren Couchsurfing? Hatten wir die Möglichkeit? Wenn wir die Frage mit Ja beantworten, dann müssen wir sagen, ökonomisiert sich sicherlich unsere Lebenswelt. Wenn wir die Frage allerdings mit Nein beantworten und sagen, vor 30 Jahren hatten wir sowas gar nicht und das ist jetzt eine ganz neue Sache, dann, glaube ich, kann man den Vorwurf der Ökonomisierung nicht aufrechterhalten, denn da muss man sagen, hier entsteht etwas ganz Neues und es passieren Dinge, die vorher nicht passiert sind. Dass Tauschaktivitäten ökonomisch gedeckt sein müssen, das ist auch nichts Neues. Selbst vor 500 Jahren, wenn sie da einen Spaten getauscht haben, dann muss ein Vertrauensverhältnis da gewesen sein, dass eventuelle Schäden abgedeckt werden. Heute ist das natürlich über Versicherungsbetriebe wiederum ökonomisiert, aber die Tendenz, dass etwas ökonomisch gesichert sein muss, das ist auch wiederum nichts Neues und ich finde auch grundsätzlich nichts Böses.
Die Universalkritik an der Sharing Economy blendet zudem aus, dass es nachbarschaftliche Hilfe und das private Verleihen genauso weitergeben kann wie bisher. Ich werde meiner Nachbarin auch weiterhin keine Rechnung stellen, wenn ich ihren Müll zur Tonne trage, für sie einkaufen gehe oder ihre Katze füttere. Es wird auch die sozialen Gemeinschaften wie Couchsurfing oder Hospitality Club weitergeben, die kostenfreie Übernachtungen vermitteln, aber es ist einigermaßen weltfremd zu glauben, dass damit die Nachfrage an Übernachtungsplätzen gedeckt werden kann, die durch den weltweiten Tourismus entstanden ist. Entweder verzichtet man also darauf, private Zimmer zu vermieten und überlässt das gesamte Geschäft den Hotels, über deren Profite sich niemand aufregt, oder man akzeptiert, dass die Sharing Economy eben auch eine Ökonomie ist, das heißt, dass es dort auch ums Geldverdienen geht. Was nicht heißen muss, dass es nur um Geldverdienen geht und es bei der Zimmervermittlung oder dem Verleihen von Nachbarschaftsautos nicht auch einen sozialen Mehrwert gibt, den bisherige kommerzielle Unternehmen nicht bieten. Anton Gruber, der Internetzimmervermietung nutzt, ist ein typischer Teilnehmer an der Sharing Economy.
Also für Airbnb habe ich mich entschieden. Der Preis spielt eine Rolle. Ich finde, ich bekomme mehr. Die Hotelbar sieht immer gleich aus, da lässt man sich überraschen, was ein Kühlschrank erwartet. Es ist auch überraschend überhaupt, ja. Man kriegt es nicht vorgefertigt. Ich finde diese Art der Kommunikation, dass man Kontakt aufnimmt mit einem Menschen vorher, wo man sagt, ich komme, wie machen wir das, rufen wir uns an, wie treffen wir uns, wie kriege ich den Schlüssel. Das läuft nicht über eine Rezeption im Hotel, sondern das läuft über einen menschlichen Kontakt. Ich finde diese Art, ja, Sharing, Teilen, also dass da jemand auch Privaträume zur Verfügung stellt, da gehört ja auch was dazu. Da muss man ja auch irgendwie, da gehört Vertrauen dazu ein Stück. Ich finde das eine Sozialleistung, die man sich da gegenseitig bringt, sowohl als Vermieter als auch als Mieter. Und man bekommt dafür was Persönliches. Ich glaube, es gibt einen Wertewandel bezüglich Besitztums. Weil wer Besitztum teilen kann, kann es sozusagen auch vermieten an jemanden. Und die elektronischen Mittel sind mittlerweile so gut, die digitalen Mittel, dass das relativ zügig geht. Also ich finde es kein Problem, dass Airbnb damit Geld verdient. Prinzipiell finde ich, ist es eine Vermittlungsleistung, die es ermöglicht, eigentlich weltweit Wohnungen zu teilen.
Für die Kritiker der Sharing Economy ist Anton Gruber ein unfreiwilliger Handlanger der Totalkommerzialisierung des Lebens. Außerdem hilft er einer Vermittlungsplattform wie Airbnb, Nine Flats oder Vimdu dazu, Geld zu verdienen und zu einer großen Kapitalgesellschaft zu werden. Das stimmt zwar, aber interessanterweise wirft man das einem Hotelkonzern wie Hilton oder Best Western nicht vor. Dazu kommt, dass im Fall der Zimmervermittlung die erzielten Gewinne in einem weit größeren Maße gestreut oder sozialisiert werden als im klassischen Hotelgewerbe. In ihrer Studie sprechen Heiko Grunenberg und Harald Heinrichs von der Dezentralisierung der Wertschöpfung, denn der Großteil der Einnahmen kommt bei den Vermietern selbst an. Die Plattformen, die die Infrastruktur zur Verfügung stellen, verlangen eine Provision von 5-10%. Harald Welzer aber überzeugt dieses Argument nicht.
Die Profite werden ja nicht in die breite Masse gestreut. Die Profite werden akkumuliert von kleinen Schaltstellen, die mit einer unglaublichen Arroganz in den Ländern, in denen sie tätig sind, gewachsene arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen unterminieren, die gewachsene Branchen radikal angreifen und sich herzlich wenig darum kümmern, was eigentlich erworbene Traditionsbestände auf der rechtlichen Ebene, auf der steuerlichen Ebene und so weiter sind. Und insofern kann ich darin überhaupt keinen Gewinn sehen. Es gibt noch einen anderen Aspekt dabei, das merkt man in Berlin sehr deutlich, ist, dass natürlich der Wohnungsmarkt radikal davon betroffen ist, was Airbnb macht, weil sehr viele Leute nur noch eine Wohnung deswegen haben, um sie gewinnträchtig bei Airbnb anzubieten, was für die Bewohner der entsprechenden Viertel dazu führt, dass die Mieten sich erhöhen, dass die Nachtruhe gestört wird, dass es sozusagen das bestimmende Geräusch der Trolley auf dem Pflaster und im Treppenhaus ist und dass Leute dort ein- und ausgehen in den Häusern, die da im Grunde überhaupt nichts zu suchen haben. Und es sind Interventionen in gewachsene Sozialverhältnisse, die in keiner Weise legitimiert sind.
Im Klartext: Airbnb und andere Zimmerbörsen sollen verantwortlich sein für die Wohnungsknappheit in den Städten. Nicht die Politik, die lange Zeit das Thema ignoriert, den Sozialwohnungsbau radikal reduziert und die Mietpreisbremse erst kürzlich wiederentdeckt hat. Nicht die in den großen Städten ablaufenden Gentrifizierungsprozesse, die sich verstärkt haben, seit in der Finanzkrise verstärkt Kapital in Immobilien wandert, sind schuld an der Wohnungsnot, sondern die Leute, die bei Airbnb ein Zimmer vermieten. Oft genug deshalb, weil ihre Mieten zu hoch sind und sie zusätzliche Einnahmen gut brauchen können, um ihre Wohnungen zu finanzieren. Schuld am Tourismus sind die privaten Zimmervermietungen und Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Schuld ist die Sharing Economy überdies an der Aushöhlung von Arbeitnehmerrechten, Beispiel Taxigewerbe und Uber. Ein Vorwurf, den der amerikanische Netzphilosoph Jaron Lanier in seiner Friedenspreisrede 2014 erhoben hat.
Die Share Economy bietet nur die Echtzeitvorteile von informationellen oder Schattenwirtschaften, wie man sie bisher nur in Entwicklungsländern, vor allem in Slums, gefunden hat. Jetzt haben wir sie in die entwickelte Welt importiert. Und junge Menschen lieben sie, weil das Gefühl des Teilens so sympathisch ist. Doch die Menschen bleiben nicht für immer jung. Manche werden krank oder sie müssen für ihre Kinder, Partner oder Eltern sorgen. Weil die Realität anders aussieht, muss die Share Economy letztendlich als Täuschungsritual der Todesverleugnung verstanden werden. Wenn wir mit der Share Economy einerseits den Schutz, den Gewerkschaften bieten, aushebeln und Regierungen in langfristige Muster von Austerität oder Sparpolitik und Schuldenkrisen zwingen, wer wird sich dann um die Bedürftigen kümmern?
Die Share Economy ist für Jaron Lanier der wahrhafte Gott sei bei uns. Nicht nur ist sie, in seiner maßlosen Kritik, schuld am Ende der Gewerkschaften, nicht die neoliberale Politik, die diese seit Thatcher und Reagan bewusst geschwächt hat, sondern auch an der staatlichen Sparpolitik, von der man bisher dachte, sie sei eine Folge skrupelloser Praktiken der Finanzindustrie.
Und was ganz fatal ist, wenn man jetzt an die klassischen Dienstleistungsbereiche denkt, wie im Bereich Taxifahren oder Reinemachdienste und so weiter, Facility Managements und so weiter und so weiter. Da werden ja Arbeitsplätze zerstört, durch prekäre Arbeitsplätze ersetzt, wie bei Uber den Fahrern. Und diese Companies, die das selber steuern und dann sofort mit Milliardenwerten bewertet werden, beschäftigen selber nicht mehr als 20 Leute oder sowas. Ja, das heißt, da ist ja auch etwas, was unserem Prinzip von Arbeits- und Sozialgesellschaft vollkommen widerspricht.
Ein Vorwurf, der ignoriert, dass ein Großteil der Taxifahrer und Reinigungskräfte auch vor Uber selbstständig arbeitete und noch nie die klassischen Arbeitnehmerrechte, einen 8-Stunden-Arbeitstag und Mindestlöhne genossen hat. Was nicht heißt, dass man deshalb die Geschäftspraktiken von Uber akzeptieren müsste, der, anders als Airbnb und die meisten Dienstleistungsvermittlungen, auch die Tarife für die Fahrer festsetzt.
Uber's mission is to go to every major city in the world and roll out an efficient, convenient, elegant transportation system. I like to think that Uber is creating a new way of getting around cities.
Bei Uber, da müssen wir uns anschauen, müssen wir die Leute, die dieses Geschäftsmodell anbieten und die Fahrer dann nicht ganz anders versichern auch. Und wenn wir das tun, sind dann nicht vielleicht die Preise ähnlich wie bei Taxiunternehmen.
Seltsamerweise unterstellen die Kritiker der Sharing Economy ungefragt, dass deren Teilnehmer Steuern hinterziehen, während bis vor kurzem die Praktiken der großen Konzerne, die dem Staat Milliarden Steuereinnahmen vorenthalten, indem sie ihre Firmensitze ins Ausland oder in sogenannte Steuerparadiese verlagern, keine besondere Empörung auf sich zogen. Die Konsequenz berechtigter Kritik an dem ein oder anderen schwarzen Schaf auf dem Markt der Sharing Economy kann aber nicht ein Verbot privater Fahrdienste, Zimmer- und Autovermittlungen etc. sein, sondern sie muss die Forderung nach gesetzlichen Regelungen sein. Schutzrechte für Angestellte sind eine Selbstverständlichkeit. Aber wer selbstständig arbeitet, sollte die Freiheit haben, über seine eigene Arbeitszeit und seine Stundenlöhne selbst zu bestimmen. Wie man ebenso erwarten kann, dass er nicht schwarz arbeitet, sondern sein Einkommen regulär versteuert.
Airbnb ist da ein ganz gutes Beispiel. Das ist, wie ich sehe, eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Airbnb nimmt Gebühren und ist glücklich damit. Der Vermieter bekommt Geld und ist glücklich damit. Derjenige, der eine Übernachtungsmöglichkeit sucht, ist auch glücklich, weil er das in einer Art und Weise tut, die ihm anscheinend lieber ist, als in ein Hotel zu gehen und das wahrscheinlich auch noch ein bisschen billiger bekommt. Also solange da allen rechtlichen Vorgaben gerecht wird, sehe ich eigentlich kein Problem. Jetzt hier Kapitalismusvorwürfe hervorzubringen, ich weiß nicht, woher das kommt. It's always more fun
to share with everyone. So übertrieben Jeremy Rifkins Utopie der Sharing Economy erscheint, so übertrieben erscheint auch die Kritik an ihr. Wer teilt oder tauscht, verliert nicht, sondern gewinnt. Geld, ein gutes ökologisches Gewissen und soziale Kontakte. Aber er gewinnt weder ein neues Gesellschaftssystem noch ein Ende des Kapitalismus, wie er sich ebenso wenig schuldig macht an dessen exzessiver Steigerung. Es ist Zeit, Entwarnung zu geben und zu einer nüchternen Einschätzung der Sharing Economy zu kommen, jenseits der Maßlosigkeit der Kritik, wie auch eines übertriebenen Enthusiasmus. Weder wird die Gastfreundschaft aussterben, noch werden wir alle zu Profithaien, die noch ihre Oma verkaufen und die private Lebenswelt ausbeuten und kolonisieren lassen. Der Gesetzgeber wird die neuen Märkte beobachten und, wenn nötig, regulieren müssen. Dann wird die Sharing Economy genauso zum nötigen Steueraufkommen der Staaten beitragen wie andere Unternehmen und Arbeitnehmer der klassischen Ökonomie.
Es gibt beides. Es gibt die Idealisten und es gibt die, die damit Geld verdienen wollen. Ich glaube, dass sich mittelfristig diejenigen Anbieter durchsetzen werden, deren Geschäftsmodell trägt. Denn man muss sich immer vor Augen halten, auch diejenigen, die es aus guter Absicht tun, müssen irgendwie ihre Infrastrukturkosten decken. Sei es eine Internetplattform, sei es ein Ladenlokal, das zum Tauschen genutzt wird. Das hat Mietkosten, das hat Persönlichkeitseinsatz, der de facto auch Kosten bedeutet. Und irgendwie muss sich das auf Dauer decken. Also aus reinem guten Willen lassen sich Angebote langfristig nicht aufrechterhalten.
Neue Arbeitsplätze werden entstehen, andere vom Markt verschwinden. Auch das ist nichts Neues und Alarmierendes. BlaBlaCar, Airbnb und Carsharing-Unternehmen werden genauso zur Wirtschaft gehören wie Google, Facebook oder BMW. Daneben wird es die vielen nicht kommerziellen Angebote geben. Initiativen von Idealisten, die nicht ans Geld verdienen denken, sondern den schönen Zweck der Gemeinschaft, der ökologischen Vernunft und des sozialen Austausches im Auge haben. Leute, die ihr Zimmer weiterhin über Couchsurfing kostenlos zur Verfügung stellen, die Autos mit ihren Nachbarn teilen, die Essen oder andere Produkte verschenken und unentgeltlich Nachbarschaftshilfe leisten. Und es wird die Menschen geben, die weiterhin an Besitz und Eigentum orientiert sind, die ihr eigenes Auto haben wollen, wenn auch vielleicht mit elektrischem Antrieb, die gern ihre eigene Bohrmaschine besitzen, die nicht in Repair-Cafés gehen, wenn ihr Mixer kaputt ist, sondern ihn wegwerfen und einen neuen kaufen. Leasing wird Eigentum nicht ersetzen. Es wird Menschen geben, die, wenn sie reisen, lieber in Hotels absteigen als in Privatunterkünften. Der Konsumismus wird durch die Sharing Economy genauso wenig überwunden werden, wie die Welt vor dem ökologischen Kollaps gerettet werden wird. Viele Spieler sind auf den Märkten der Welt unterwegs. Und Vielfalt sollte uns etwas wert sein.
Sie hörten? Teilen ist das neue Kaufen. Erfahrungen mit der Sharing Economy. Eine Sendung von Jochen Rack. Sprecher: Andreas Neumann und Carsten Fabian. Ton und Technik: Regina Stärke. Regie: Der Autor. Redaktion: Maria Klaner. Eine Produktion der Redaktion Kulturkritik des Bayerischen Rundfunks 2015.